Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Doris, wie ging es dir eigentlich mit der Staffel 2 von The Last of Us?
Ich muss sagen, sie hat mich völlig aus den Socken gehoben. Und wie war es bei dir?
Schrecklich. Ich finde, es ist ja eine der gruseligsten Serien. Ich hatte Angst und am Ende sehr viele Fragen. Doris, ich glaube, wir müssen reden. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die postapokalyptische Welt der Serien.
Ja, und bei uns, ihr habt es gehört, geht es heute um The Last of Us. In der Staffel 2 der Serie passierte einer der unfassbarsten Serientode. Und eigentlich auch noch ein zweiter, wenn er denn wirklich passiert ist, ist er mindestens genauso unfassbar und macht uns natürlich sehr traurig.
Es sind nicht nur diese Tode, die uns beschäftigen, sondern vieles mehr. Insbesondere das Staffelfinale lässt viele Fragen offen. Wir brauchen jemanden, der uns das alles erklärt. Wir brauchen einen Experten.
Und zum Glück haben wir den auch bei uns im Studio. Ist Filmwissenschaftler und Serienversteher Raid Koloki. Er wird versuchen, Wesen, Hintergrund, Sinn und möglicherweise auch Unsinn von The Last of Us zu erklären. Hallo, lieber Raid.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kannst du uns bitte mal kurz zusammenfassen, worum es in der Staffel 2 geht? Und Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, wir spoilern. Also wenn ihr die Staffel 2 noch nicht gesehen habt, schaut euch die an und kommt dann aber unbedingt wieder zurück, weil wir reden über alles und klären auch einige Details. Also, lieber Raid, was ist passiert in der zweiten Staffel?
Kurz Zusammenfassung. Ja, die Staffel 2 startet in Jackson, diesem Städtchen, was von einer großen Gruppe von Überlebenden ins Leben gerufen wurde. Also was ja so typisch so ein bisschen für diese Zombie-Formate ist, Film oder Serie, dass sich dann irgendwann Vergemeinschaftungen wieder bilden, ja, die dann versuchen, wieder eine Zivilisation aufzubauen, sowas wie demokratische Strukturen aufzubauen in diesem Fall. Da gibt es ja dann auch andere. Also dass dieses Zusammenleben da gezeigt wird, wie da die Hierarchien sind und so weiter, Entscheidungswege, Strukturen, das ist das eine. Aber es geht natürlich auch sehr stark um die Beziehung von Ellie zu Joel, also dieser Patchwork-Vater-Tochter-Beziehung, die ich übrigens, weil das ja auch eine Frage war, die mich im Vorfeld erreicht habe, die ich ja sehr schön gezeichnet finde. Und es geht aber auch ganz stark um Rache, Rachsucht und Vergebung. Das würde ich jetzt mal so als ein großes Metathema dann auch da bezeichnen. Jetzt auf der Ebene der Geschichte geht es noch um Abby, die ihren Vater rächen will, ja, der von Joel erschossen wurde. Das ist dieser Arzt von den Fireflies, der aus Ellie dann dieses Serum bilden sollte, also eine Hilfe sozusagen, eine Medizin gegen die Cordyceps-Infektion und die sich dann rächen wird. Ellie wiederum dann auch auf Rachefeldzug geht und dann mit Dina nach Seattle geht, um Abby zu töten. Dann wird natürlich auch noch in Seattle da die Verhältnisse beleuchtet, ja, die Wolves, die gegen die Scars oder Seraphites heißen die, glaube ich, im Original, dann kämpfen. Ja, wir erhalten weitere Einblicke in diese dystopische Welt.
Wie würdest du diese Staffel charakterisieren, auch im Vergleich zur ersten?
Also die erste war vielmehr ein Roadmovie, so habe ich, das sind zumindest die starken Bilder, die ich so in Erinnerung behalten habe, ja, wie Joel und Ellie sich durch diese dystopische Welt begeben, natürlich immer wieder auf Hindernisse treffen. Es gab natürlich auch eine Initiation, das ist ja dann, dass Joel Ellie zu diesem Hospital bringen soll, damit ein Serum aus ihr gewonnen werden kann. Dann natürlich dieser moralische Konflikt, diese Annäherung dieser beiden Charaktere, die ja irgendwie auch viel gemeinsam haben, also diese Härte nach außen sozusagen, Ellie, die ein Waisenkind ist und so. Ich habe auch nochmal gedacht, dass sie auch so ein bisschen wie Kasper Hauser eingeführt wird, wie sie da in der Kette dann in diesem ziemlich dunklen Raum hängt, gefangen gehalten wird und so weiter. Dann diese Annäherung zwischen diesen beiden Figuren und so habe ich die erste Staffel insbesondere in Erinnerung behalten, während das andere ja schon ein gesetzter ist. Was so die Bewegungsdynamik angeht, ist da sehr unterschiedlich. Wobei in der zweiten Staffel dann natürlich auch es eine Reise gibt, wenn die beiden, die Dina und die Ellie, sich dann auf den Weg nach Seattle begeben. Aber ich finde, das ist nicht so zentral.
Der erste Knalleffekt der zweiten Staffel war, wie gesagt, ein Tod, nämlich der von Joel, gespielt von Pedro Pascal. Wie ist dieser Tod aus der Sicht der Filmwissenschaft einzuordnen?
Naja, dass Hauptfiguren plötzlich sterben, das hat ja im Grunde Psycho als erstes gemacht. Das ist jetzt keine Serie, sondern ein Film, aber das war ja ein Riesenskandal, dass die Marion Crane, gespielt von Jennifer Jason Leigh, nach 45 Minuten, die war ja damals auch ein Star, mal eben abgeschlachtet wird. Damals wurde dann noch ein großes Geheimnis rausgemacht, also war das auch nicht so mit Spoilern und so, da gab es ja natürlich auch keine Social Medias und so weiter. Und in Serien tatsächlich, ja, Game of Thrones ist dann natürlich ganz zentral. Und ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, also damals im Psycho war es natürlich ein Riesending und in der Radikalität wüsste ich jetzt auch nicht, dass das im Film nochmal umgesetzt wurde tatsächlich. Ja, Scream wird dann immer noch genannt, dass die Drew Barrymore da am Anfang umgebracht wird. Finde das aber relativ schwach. Also Das ist eine starke Szene und die macht total Sinn in dem Film. Aber das schockt eigentlich so, weil wir wissen, wir sind im Slasher und das ist ein typisches Setting, dass da jemand umgebracht wird, eine junge Frau, die alleine zu Hause ist. Überrascht dann finde ich von daher nicht so sehr. In der Serie Game of Thrones wird ja Ned Stark am Ende der ersten Staffel umgebracht und das finde ich dann wesentlich härter, weil Serie auch nochmal anders schafft, eine intime Bindung zu den Figuren herzustellen. Denn Ned Stark, wenn ich das richtig erinnere, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, die einzige integre Hauptfigur ist, die so aufgebaut wird und dann glaubt man einfach nicht, dass die den am Ende der ersten Staffel hinrichten, weil da ja auch der Wiedereinstieg dann, also die Schwelle höher ist, weil dann ist die erste Staffel zu Ende, hat man damals glaube ich noch auf die zweite dann warten müssen, steigt man dann wieder ein, wenn man da den Halt verloren hat, auf der Ebene der Empathie für eine Figur. Beim Film gibt man dem dann eher noch eine Chance, man sitzt im Kino, wenn wir jetzt vom Kinofilm ausgehen und dann geht man nicht sofort raus, weil die Hauptfigur stirbt, sondern ups, wie geht das denn jetzt weiter? Ja, und dann beginnt ja da tatsächlich bei Psycho jetzt nochmal ein ganz anderer Film.
Der Witz war ja auch, dass die Vorlage von The Last of Us, wissen alle, ist eine Graphic Novel bzw. Videospiel, dass auch da die Leute sehr gespannt waren, wie machen sie das, trauen sie sich das?
Ja? Genau, und das ist nämlich ganz interessant, finde ich, weil die Gamerinnen denken vielleicht, ja okay, wir wissen ja, dass der stirbt, aber die wissen ja auch nicht, ob die Serie sich dran hält, weil die haben ja dann schon noch Änderungen vorgenommen. Sie sind vielleicht eher drauf gefasst und sind dann eher neugierig, ob die Serie sich dran hält. Ich war dann tatsächlich doch wieder überrascht und darauf wollte ich nämlich hinaus, jetzt machen die das jetzt schon wieder? Bitte nicht. Und dann ist das ja auch so brutal mit diesem abgebrochenen Golfschläger. Also die muss den ja vorher noch unglaublich gequält haben, dass dieses Ding kaputt geht und dann diese Mordmethode. Sie ziehen es dann tatsächlich durch, hat mich dann doch überrascht, obwohl man ja schon so ein bisschen eingenordet ist, dadurch, dass die Tochter von dem Joel ja in der ersten Folge dann gleich stirbt und die halt auch als Hauptfigur aufgebaut wurde. Bei Serien, finde ich, trifft einen das immer noch mal härter, weil Serien viel mehr das schaffen, sowas wie in der Medienwissenschaft gibt es so diesen Begriff der parasozialen Interaktion. Das ist jetzt ein bisschen ein schillernder Begriff und der wird auch unterschiedlich definiert oder weit gesehen. Also manche sind ja ein bisschen enger, das heißt dann, dass Leute Fanpost schreiben zum Beispiel. Hier gab es ja auch so ein Review-Bombing wegen bestimmter Sachen, weil die Gamerinnen nicht einverstanden waren mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das genau war. War das? Nee, der Tod war es nicht, sondern...
Ja, das ist das eine. Und das andere war aber auch die Besetzung, ja?
Genau.
Wo sehr viel diskutiert worden ist. Also die Ellie in der Serie ist absolut überaubt nicht die Ellie, die
im Spiel ist. Ganz anders ist, aussieht, ja, ne?
Die genau, Dina das, ist ja anders. Auch ja. Abby ist vollkommen anders. Ja. Und das hat natürlich den Leuten genau nicht so gut gefallen.
Und da scheint sich ja wirklich eine relativ kleine Community im Verhältnis zu dem, was es für Auswirkungen hatte, ereifert zu haben, um die Serie schlecht zu reden. Ob man das dann nur als parasoziale Interaktion bezeichnet oder aber auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dieses Phänomen, man verbringt ja einfach sehr viel Zeit mit den Figuren, allein Screenzeit und Serie auch viel mehr so Alltagssituationen ausspielen kann. Man denkt an die Sopranos, wenn Tony Soprano immer morgens in seinem Morgenmantel zum Frühstückstisch kommt, dann die üblichen Alltagsdialoge und so weiter. Ich habe mich dabei ertappt, bei Sopranos war das ganz schlimm, dass man denkt, was würde ich dem jetzt sagen? Ja, also das ist auch eine Serie, die einen in so moralische Dilemmata versetzt und man dann selber denkt so, was würde ich jetzt da machen und so weiter und ob das dann auch schon so eine Art parasoziale Interaktion ist, weil man so imaginäre Zwiesprache mit irgendwelchen Figuren hält. Nicht, dass man da unter Realitätsverlust direkt leidet, aber dann doch sehr stark an deren Schicksal so partizipiert und so weiter, ist das dann auch schon parasoziale Interaktion. Ja? Ich finde, dass das Serie das schafft, das viel stärker auszuspielen, eben weil man viel mehr Zeit mit diesen Serienfiguren verbringt.
Ja, und darum trifft uns der Tod dann härter, meinst du, als bei einem
genau,
Film, weil man
genau
dann nicht so viel Zeit hat.
Und wenn dann plötzlich die Figur irgendwie wegbricht, ja, und ich am Ende der Serie erst, ist das, glaube ich, trifft einen das härter. Und deshalb wird es relativ selten gemacht. Also es werden ja immer Figuren wieder rausgeschrieben oder so. Ich weiß nicht, der Glenn in The Walking Dead zum Beispiel oder auch der Shane, der stirbt am Ende der zweiten Staffel, glaube ich. Ne? Da wird er von dem Rick umgebracht. Also das kann man ja nicht sagen, dass der früh stirbt oder so. Und der ist ja auch eher ein Unsympath. Die anderen Hauptfiguren, der Rick Grimes und so weiter, Die bleiben ja alle erhalten. Aber der Joel ist ja hier auch für die Psychologie, also die Empathie auch zu Ellie und so, ist der eminent wichtig.
Ray, du hast schon erwähnt, du findest diese Patchwork-Vater-Tochter-Beziehung gut gezeichnet. Was macht sie denn erfolgreich?
Also natürlich sind diese beiden Figuren erstmal für sich schon interessant. Also die Ellie, die ja so als Waisenkind auch in diese Serie eingeführt wird, dann da gefangen gehalten wird irgendwie wie ein Tier und dann aber trotzdem diese Widerstandsfähigkeit hat, also sich dann nicht einschüchtern lässt und so weiter. Und dann der Joel, der irgendwie auch ein Geheimnis zu haben scheint, der unter dem Verlust seiner Tochter leidet. Und natürlich ist relativ vorhersehbar, dass die beiden sich annähern, aber das spannend ist ja dann immer, wie das dann geschieht und wie die zueinander finden, auch in dieser dystopischen Welt. Und natürlich haben die Figuren Brüche. Also die Ellie hat ja auch eine sehr zärtliche Seite, aber ich finde, also gerade in der zweiten Staffel fand ich das nochmal enorm, dass sie mir auch furchtbar auf die Nerven gegangen ist mit ihrer Rachsucht und dieser Brutalität, die auch an den Tag legt, dass sie den Joel auch mal wieder zurückstößt. Natürlich auch eher unfähig ist, sich wirklich zu artikulieren, dann aber versucht, mit dieser Psychotherapeutin das zu lösen, also da auch an sich arbeitet und sich überwinden will. Das finde ich ist eigentlich sehr, sehr schön gezeigt, aber auch wie schwierig das ist und wie die dann so umeinander rumpirschen und nicht zueinander finden. Ja, also zum Beispiel, wenn er da auf der Veranda sitzt und die Gitarre, die er für sie dann herrichten will oder hergerichtet hat, schon in den Händen hält und sie sich von Weitem sehen, aber sie dann auch nicht auf ihn zugeht und so. Und wie diese beiden verpanzerten Charaktere versuchen, da aufeinander zuzugehen und das zu lösen. Dann fand ich noch sehr schön, dann haben sie ja so ein bisschen, fand ich zumindest, habe ich das daran erinnert, den Kniff so aus der ersten Staffel übernommen. Es gibt ja diese wunderschöne Episode mit Bill und Frank,
ja,
die dritte. Und das hat für mich so ein bisschen äquivalent, war die, Moment, das war glaube ich die sechste, The Prize, wenn das eine Rückblende ist und die Beziehung zwischen Ellie und Joel dann nochmal genauer gezeichnet wird, wie es dann überhaupt dazu gekommen ist, zu diesem Eklat und so weiter. Sie hat dann Geburtstag und sie dann zu diesem Museum da einen Ausflug machen und so weiter. Und das hat was sehr Rührendes. Und Joel ist ja dann nochmal auferstanden kurz, was dann ja irgendwie was Tröstliches hatte, gleichzeitig aber auch sehr Wehmütiges, weil er sich ja dann auch so rührend um die Ellie gekümmert hat und so weiter. Mhm. Also wie ein Vater das halt macht.
Und man hat natürlich so die Gelegenheit, den Pedro Pascal nicht von einer Folge zur anderen plötzlich total auszulöschen. Das hat, glaube ich, schon auch noch eine Rolle gespielt, aber das war sicher eine richtige Entscheidung. Reit, du hast uns schon zur ersten Staffel Fragen beantwortet. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass die Zombies die Proletarier im Horrorgenre sind.
Und werden seitdem, wir nie vergessen.
Und seitdem fühlen wir ja noch mehr mit ihnen. Die Zombies haben aber in dieser Staffel keine spielentscheidende Rolle gespielt. Sie waren eher Effekt. Schocklieferanten. Zumindest ist das mein Eindruck. Ist das so?
Ja, aber auch hier würde ich sagen, das ist so die übliche Dramaturgie bei so Zombie-Filmen oder Serien. Für mich ist das Zombie-Genre, ja, es ist ein Subgenre des Horrorfilms, völlig zutreffend, aber es gibt eine ganz starke Überschneidung mit dem Katastrophenfilm. Das ist ja eher, dass die Umstände so sind und am Ende geht es ja dann immer, oder es geht eigentlich vornherein schon ganz stark darum, wie sich dann Menschen zusammenfinden, zufällig zusammengewürfelt und versuchen in dieser Krisensituation zu bestehen. Ich meine, darüber in The Walking Dead wird das ja noch viel mehr ausgespielt, so verschiedene Gesellschaftsformen beleuchtet werden, die sich dann herausbilden. Autoritäre ist ja hier auch, Fedra zum Beispiel, so als quasi Diktatur oder totalitäres Regime, dann Jackson so als Demokratie, dieses Gas als so eine Art verbundene Sekte oder so, weil die dann in den Wäldern leben und auch Technologie so ablehnen und so weiter mit archaischen Ritualen. Insofern finde ich das nicht so überraschend und dann ist es ja auch eine Infektion richtig. Also dann gibt es ja in 20 Days Later auch, ist das ja auch eine Infektion. Also das ist ja auch eine Krankheit, im Grunde so eine Art Pandemie. Ja, und hier fand ich, ich weiß nicht, ob Schocklieferanten, die sind halt so eine ständige lauernde Bedrohung von außen. Ja, insofern, Schockeffekt weiß ich gar nicht. Und die entwickeln sich ja auch weiter. Die treffen ja dann auf welche, die ihnen so auflauern und dass sie zusammenarbeiten. Also auch da gibt es eine Entwicklung, die Bedrohung spitzt sich zu. Ich glaube, dass das dann wahrscheinlich in der Serie darauf hinauslaufen wird, dass am Ende dann wichtiger wieder werden. Und irgendwann muss ja noch irgendwas passieren mit der Ellie und dass die vielleicht dann doch ein Serum aus ihr gewinnen. Und in der Regel tauchen weitere Figuren auf, die dann auch immun sind. Das ist fast auch immer so in solchen Dystopien. Ja. Also ich glaube, am Ende werden die wieder wichtiger. Wir sind jetzt so ein bisschen an den Rand gedrängt.
Okay, kommen wir jetzt konkret zur letzten Folge. Ist es ein gutes Ende im Sinne von qualitativ gut?
Habe ich mich auch gefragt. Als der Schuss auf die Ellie abgefeuert wird und dann die Schwarzblende kam, habe ich schon so ein bisschen, naja, mich hat so ein bisschen an Breaking Bad erinnert, als der Jesse da den Chemiker erschießt, den Partner im Labor von dem Walter White. Das war ja auch ein spektakuläres Serienende und das haben sie ja geschickt gemacht mit dieser Kamerabewegung, dass man nicht wusste, bewegt jetzt nicht nur die Kamera oder schiebt er die Waffe zur Seite und schießt irgendwie woanders hin oder so. Und da war es ja auch unklar, hat er den jetzt umgebracht oder nicht. Und da war das jetzt so, ja okay, jetzt haben sie die auch noch umgebracht. Sie ist jetzt erschossen oder nicht, aber die Abblende suggeriert ja eigentlich, dass das eigentlich nicht sein kann, dass sie jetzt einfach tot ist, sonst hätten sie es ja auch zeigen. Also da jetzt nur noch so eine Neugier am Leben zu halten, haben sie jetzt erschossen oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Interessanter finde ich dann tatsächlich, dass es nochmal so eine Art Epilog gibt, in der die Abby aufwacht und dann da auf diese Veranda oder Balkon da tritt und dann Seattle Tag 1 eingeblendet wird. Also dass ja wahrscheinlich dann ihre Perspektive weitererzählt wird. Und das finde ich dann schon auch wieder mutig, weil jetzt musste man sich erstmal von der Ellie verabschieden und es wird schon die nächste Figur, die ja, finde ich, sehr unsympathisch gezeichnet ist. Klar, die Ellie ist auch von Rachsucht getrieben, aber wir wissen um ihr Drama, ja, ihre schwierige Herkunft, die Verbindung zu dem Joel, wir haben viel Zeit mit ihr verbracht, die Liebesbeziehung zu der Dina, die sie aber auch schon ja verschreckt hat mit ihrer Rachsucht. Also an der sind wir viel näher dran und die Abby ist uns ja nur als rachsüchtige Tochter quasi entgegengetreten, die den Joel da mit diesem abgebrochenen Golfschläger da erstochen hat, ziemlich brutal vor den Augen vor der Ellie.
Das und schüttelt mich immer noch.
Ja, ja, das ist wirklich, das ist total brutal und dann gefoltert haben muss. Und die Ellie macht das auch. Das wird ja nicht so ausgespielt, aber die sind beide nicht sich unähnlich. Beide wollen ihren Vater rächen. Das finde ich dann schon mutig. Insofern würde ich sagen, ja, die trauen sich auf jeden Fall was. Okay, da kann man jetzt sagen, das ist wahrscheinlich auch an das Videospiel dann angelehnt. Aber um die Leute da auch bei einer Serie dran zu halten, die jetzt da nicht mit dem Spiel was zu tun haben, finde ich es mutig. Ob ich es richtig gut finde, da bin ich ehrlich gesagt selber so ein bisschen ambivalent. Da bin ich mal gespannt, wie sie diese Figur entwickeln. Ich fand eigentlich so diese psychologischen Themen oder so, ja, Rache, Vergebung und dass sich die Dina dann selbst von der Ellie abwendet, die wirklich sehr loyal war, aber dann auch von ihrer Rachsucht abgeschreckt wurde und diese Ambivalenz von der Ellie oder die ich zumindest ihr gegenüber empfunden habe, das fand ich dann spannender und ich weiß nicht, ob dieser Perspektivwechsel mich jetzt so gekriegt hat, so dieser angedeutete.
Der Folgentitel lautet ja Konvergenz. Wo ist denn da die Konvergenz?
Ich habe das ganz simpel darauf bezogen, dass die beiden Frauen zusammenfinden, dass die Ellie dann auf die Abby trifft, die dann ja auch irgendwie so Schwestern im Geiste sind, also dass sie Rache nehmen wollen für ihre Väter. Und das habe ich ehrlich gesagt ganz simpel darauf bezogen. Ich weiß jetzt gar nicht, das klingt jetzt so bedeutungsschwanger.
Mhm.
Auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, wenn ihr noch andere Ideen habt, ich habe mir da jetzt Gedanken drüber gemacht, aber mir ist mir da auch nicht hintergekommen. Eigentlich geht es ja dann wieder auseinander, weil wir dann wieder nur zurückgehen mit der Abby. Und der Jesse stirbt, da wird ja jetzt auch nichts zusammengeführt, das wird ja aufgelöst, also der ist einfach tot. Und die Dina geht ja auch, also die ist dann ja am Ende, weiß man eigentlich gar nicht, was mit der ist, die liegt ja dann da und ist ja auch verwundet.
Da hat es vielleicht zumindest am Anfang gegeben eine Konvergenz zwischen Dina und Jesse, nämlich, dass dieser Armbrustpfeil aus dem Fuß von Dina
Bein, glaube ich,
Wie würdest du generell diese Brutalität oder die Gewalt, die da vorkommt, das ist schon ordentlich, würde ich sagen.
Komischerweise ist mir das gar nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist, weil du abgebrüht bist und Horrorfilme schaust zum Frühstück.
Nee, ich glaube, weil mich dann diese Rachsucht von den Figuren viel mehr beschäftigt hat. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Die schneiden ja mit Sicheln dann die Bäuche auf und die Gedärme hängen raus und so weiter. Ja. Aber irgendwie hat mich das in dem Fall gar nicht so schockiert. Aber ich fand dann viel interessanter, zum Beispiel, als sie sich über Community gestritten haben, der Jesse und die Ellie. Was ist denn jetzt Community? Wann darf man selbstbezogen handeln und wann steht man für die Community ein? Lässt sich das überhaupt voneinander trennen? Also das sind so Konflikte, die mich viel mehr beschäftigen. Ich habe. Und bei dieser Szene zum Beispiel, wenn der Ellie sprichwörtlich der Hals um die Schlinge hängt, ist es ja der Junge, der sagt, der soll der Bauch aufgeschnitten werden. Die Mutter wahrscheinlich, ja, diese Frau, die mit der Sichel da steht, guckt ja den kleinen Jungen an, der sie gefunden hat am Strand. Er macht diese Andeutung mit der Hand, dass sie getötet werden soll. Vorher will die Ellie ja einen von den Scars retten mit Hilfe von dem Jesse, der von den Wolves da gefangen genommen wurde. Und der Jesse sagt, das ist nicht unser Krieg. Und sie sagt, ja, es ist noch ein Kind. Und dann ist aber ein Kind, was dann über ihren Tod entscheidet sozusagen. Also dass man da auch sagt, wer hat denn jetzt recht gehabt von den beiden? Nur weil er ein Kind ist, muss er nicht harmlos sein. Das ist ja dann so ein edles Motiv von der Ellie, dass sie da trotz der Überzahl der Gegner dann da einschreiten will. Ja. Und so. Also sowas hat mich viel mehr beschäftigt als die Gewalt.
Gehen wir noch zwei Schritte zurück. Mhm. Zuerst der Pfeil, normal. Dann kommt die große Aussprache, nämlich zwischen Joel und Ellie. Wir haben wieder eine Rückblende. Joel hat alle getötet, um Ellie zu retten. Damit lädt er ihr, muss man sagen, ja schon fast eine biblische Schuld auf, die, glaube ich, schon relativ zentral ist, auch für die Serie generell. Sie sagt, ihr beschissenes Leben hätte ansonsten einen Sinn gehabt und er hat ihr sozusagen diesen Lebenssinn genommen. Im Nachhinein könnte man sagen, das ist der Plot-Twist, der ihr Schicksal besiegelt.
Na, für mich ist der Plot-Twist, dass ich auch hier denke, keine von beiden Figuren hat recht. Es ist irgendwie nicht wirklich lösbar, weil den Joel kann man auch verstehen. Und was heißt, das hätte ihr Sinn gegeben, weil sie wäre dann einfach benutzt worden und sie hätte ja gar nicht gewusst, dass sie sich geopfert hat, weil sie immun ist. Also beziehungsweise sie wurde ja geopfert und das ist ja keine freie Entscheidung. Sie könnte es ja immer noch machen. Sie könnte ja immer noch sagen, so hier, ich bin immun, versucht ein Serum aus mir zu machen oder ein Gegenmittel irgendwie und so. Aber das macht sie ja auch nicht.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, also das macht sie auch nicht. Und der Joel ist sich ja dessen bewusst, er weint ja dann auch und so und sagt ja dann, er wird es aber immer wieder machen. Man kann ihn verstehen. Man kann verstehen, dass sie wütend ist, weil er sie belogen hat. Auf der anderen Seite hat er jetzt ja keine schlechten Motive gehabt, sondern das ist ja aus Liebe zu ihr dann entstanden. Das moralische Dilemma hat mich da viel mehr interessiert und bei der Ellie kommt ja dann auch so diese Pubertätsthematik, wie sich die Tochter dann von dem Vater ablöst und so weiter. Das wird ja da auch mal wieder thematisiert. Und das hat mich dann viel mehr interessiert. Ich habe es weniger als Plot-Twist gesehen, sondern wirklich, ich glaube, die Serie traut sich da viel mehr, was man der vielleicht erstmal gar nicht so zutraut, einen in diese Ambivalenzen ständig zu verstricken und diese moralischen Überlegungen und dieses Individualschicksal von der Ellie und, also wenn man das als Kernfamilie betrachtet, das dann ausweitet auf diese Community, In- und Out-Group. Gibt es ja auch in der Zoologie und auch bei Affen, wo das ja dann festgestellt, dass es auch soziale Morde gibt. Also wenn ein Affe von der Out-Group ist, dann kann der auch umgebracht werden, auch wenn er jetzt gar keine territorialen Ansprüche stellt oder irgendwie sowas. Also dass da solche Sachen, fand ich dann viel spannender und wie das dann auch letztlich auch so ein bisschen miteinander verwoben wurde. Ich hatte das dann tatsächlich so verstanden, dass die Dina, die war ja die ganze Zeit der Ellie sehr loyal gegenüber und hat doch diesen Rachefeldzug mitgetragen und hat dann auch nochmal ihr Trauma geschildert. Die aber für mich viel mehr für sowas wie Vergebung vielleicht steht, auch wenn das vielleicht nicht ganz so explizit ist und dass sie auch davon ablassen kann, um zum Beispiel, sie ist ja schwanger, dann ihr Kind zu schützen. Und selbst die Ellie sagt ja, jetzt hat sie ja Verantwortung und stellt das ja kurz in Frage, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ob das jetzt noch lohnt, sich da in Gefahr zu begeben, zieht das dann aber gnadenlos durch. Ich habe das am Ende so verstanden, dass sie sich dann tatsächlich von der Ellie so etwas abwendet, weil sie nicht mehr davon überzeugt ist, diesen Rachefeldzug gnadenlos so durchzuziehen. Ja, dass jetzt die Verantwortlichkeit sich so weit verschoben hat, dass sie jetzt Verantwortung für ein zukünftiges menschliches Leben dann, also ein Kind einfach schlicht gesagt, ja, dass sich jetzt die Voraussetzungen einfach auch geändert haben und so weiter, ja, die deshalb dann auch zurückbleibt.
Das Inhaltliche ist ja klar, ja, also dass man sagt, ja, also die ist jetzt irgendwie Mutter und muss halt irgendwie auf sich selber, aber dramaturgisch, weil im Grunde genommen hätten die ja auch zu zweit auf Jagd gehen können, dann hätten sie vielleicht mehr Chancen gehabt oder sonst das.
Ja, aber die ist ja auch verletzt, die ist ja dann ihren Klotz am Bein.
Na, ich meine, sind wir jetzt in einer fiktionalen Serie, wo irgendwo... alles
die Frage, ist dann ja, kann, wie man die will. Frage ist ja dann eher, warum sie ihr diesen Pfeil, sozusagen diese schwere Verletzung zugefügt haben, weil dadurch kann sie ja faktisch nicht mit. Ich glaube, dass so ein Bruch thematisiert werden soll zwischen den beiden. Dass sie dann wirklich für unterschiedliche Prinzipien dann auch stehen, sozusagen. Die Ellie mit ihrer Gewalttätigkeit und auch diese Immunität ist ja so eine Panzerung. Die ist ja durch und durch gepanzert. Die ist ja dann auch militärisch ausgebildet und so weiter. Und dann hat sie immer wieder diese Zärtlichkeit, auch wenn sie da Gitarre spielt und so weiter. Aber sie zieht das ja auch gnadenlos durch und lässt ja auch den Jesse oder den Tommy dann da von dem Jesse retten. Der soll der ja mal machen. Sie muss diesen Rachefeldzug durchziehen.
Möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass die Einzelkämpfer oder Einzelkämpferinnen generell mehr Attraktivität haben im Film- und Seriengenre.
Ja, wie gesagt, ich finde, dass die dadurch auch ihre Community im Grunde, die zurückgeblieben ist, oder die neue Community, gefährdet, stellt das ihr Verhalten und sie als Charakter in Frage. Und das fand ich halt spannend an der Serie, weil man immer irgendwie dann noch bei ihr bleiben will und das vielleicht dann auch noch rechtfertigen will, auch weil man den Joel mochte und so weiter, aber das einem immer schwerer fällt. Und das fand ich dann schon stark an der Serie, an dem Game vielleicht auch, weiß ich nicht. Und dann macht das Sinn auch, dass die Dina als die Loyalste dann zurückbleibt. Das wird ja gar nicht mehr so ausgespielt. Die sagt ja nicht, ich bleib zurück, weil ich finde das nicht mehr, trage das nicht mehr mit.
Ja, Jesse erfährt ja auch, dass er der Vater von Dinas Kind wird. Dadurch erhöht sich die Dramatik, auch er muss überleben. Und damit beginnen auch ein paar Merkwürdigkeiten. Du hast vorhin schon das Zitat gebracht. Er sagt, das hier ist nicht unser Krieg. Wieso nicht?
Ja, das ist halt interessant, dass diese beiden dann mit der Ellie zusammen diesen Konflikt haben. Sie sagt ja dann, ja, meine Community ist ja gestorben, weil er begründet das ja immer mit der Community, was für ihn Jackson ist. Sie hält ihm ja entgegen, ja, aber meine Community ist gestorben und meint damit den Joel. Also sie denkt da einfach kleiner, aber ist auch Community. Und da auch wieder die Frage, wer hat denn jetzt recht? Und irgendwie stimmt ja beides. Und das akzeptiert er ja auch. Dann gehen die sehr aufeinander zu und dann gibt es ja noch diese Aussprache im Grunde in dem Theater, wo er dann auch sagt, ja, du würdest ja auch alles in Bewegung setzen, um mich zu retten. Also da ist ja schon auch so eine ganz starke Loyalität, weil die eigentlich ähnlich denken, nur was für sie Community ist, halt dann anders weit denken.
Ja, und dann trennen sie sich und dann kann man sagen, wie blöd kann man sein, oder? Wirklich gegen jede Vernunft.
Einerseits ja, aber das ist dann halt dieser Interessenskonflikt. Ellie will sich rächen, ihre Community rächen, die ermordet wurde. Und Jesse will einen ja noch Lebenden retten. Und das ist natürlich von Ellie dann eigentlich fahrlässig, finde ich. Das meine ich ja, das bringt einen dann in dieses moralische Dilemma, dass man zu ihr halten will, aber das eigentlich gegen jede Vernunft spricht. Aber
der Jesse, hast du so ein bisschen auf die Ellie abgesehen, habe ich jetzt schon.
Ja, schon. Ich habe zwischendurch echt genervt. Und der Jesse, das glaube ich, aber auch weiß, dass er das nicht ändern kann und dann das einfach macht. Ich habe dann auch das Gefühl, im Moment, er nimmt das jetzt aber sehr schnell hin. Also habe ich das dann für mich begründet, dass er dann irgendwie weiß, dass das nicht.
Ja, für Ellie wird es dann ja richtig hart. Es folgt eine stürmische Bootsfahrt und dann der Galgen. Auch das hast du schon kurz angesprochen. Ellie Baumel kommt aber dann doch davon und weiter geht's flott mit dem Boot. Was sollte diese Galgenszene?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass das ja wirklich die sprichwörtliche Schlinge um den Hals ist. Mal wieder, aber hier ist ja wirklich kurz davon, okay, jetzt war es das und wir wissen ja, die Serie geht gnadenlos mit den Hauptfiguren um. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie dann da plötzlich mit Eingeweiden aus dem Bauch hängt, dann da gebaumelt hätte. Das ist das eine, dass da nochmal auch ihre Leichtsinn gezeigt werden soll, dass sie alles aufs Spiel setzt, nur wegen dieser Rachegeschichte. Und die Sache mit dem Jungen fand ich halt gut. Also ich glaube, das ging um diese beiden Sachen, dass der Junge, was ich gerade schon gesagt hatte, dann eigentlich die Entscheidung trifft, dass er ermordet werden soll und dass es keine Unschuldigen in dieser Welt gibt. Kinder sind sprichwörtlich grausam und Kinder sind sprichwörtlich unschuldig. Also sie haben ja auch gerade im Horrorgenre oftmals beides. Es gibt ja dann auch diese dämonischen Kinder, ja, in Das Oben zum Beispiel und so weiter. Und dass da nochmal der Konflikt mit dem Jesse, das ist nicht unser Krieg. Und dass aber beides nicht stimmt, die Neutralität eigentlich schützen. Auch wenn man sagt, man hält sich raus, man kann zwischen die Fronten geraten und die bringen die um. Es hat ja gar nicht interessiert, ob sie von den Wolves ist oder nicht. Um diese beiden Dinge ging es, glaube ich.
Dann kommt noch eine Geburt ins Spiel.
Ja, es ist auch ganz interessant mit der Schwangerschaft. Erstmal natürlich, die Dina ist schwanger und dann diese Schwangerschaft.
Nein, ich meine die Notoperation, ganz zum Schluss.
Ja, ach so, genau, das hätte ich jetzt auch noch mit reingebracht. Die lässt sie ja da zurück. Also die lässt sie ja zurück, die traut sich ja nicht.
Ja.
Und da ist ganz interessant, dass da diese Härte von der Ellie ja versagt eigentlich. Also da ist sie dem nicht gewachsen, diese Verantwortung für das neue Leben zu übernehmen eigentlich. Man kann jetzt sagen, okay, ist auch ein bisschen viel verlangt, da jetzt einen Kaiserschnitt mal eben durchzuführen.
Vor allem, wenn ich gerade vom Baum runtergekommen bin und ich mich gebaumelt bin.
Ja, ja. Ja, aber die Härte, die diese Figur hat, sie hat zig Leute umgebracht oder auch Zombies, das traut sie sich dann tatsächlich nicht. Und da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, sie macht das jetzt so. Und dann habe ich mich eher gefragt, wie sie es inszenieren. Aber sie macht es dann tatsächlich nicht und zieht dann nur den Pullover drüber. Sie verdrängt es. Ja. Also sie will es nicht sehen und wendet sich dann ab. Also ich glaube, dass das schon nochmal zeigt, die kann die Verantwortung nicht übernehmen oder nicht bereit oder so. Dass sie die Verantwortung dann tatsächlich auch schon nicht übernommen hat, weil sie die Diener ja zurücklässt. Schwanger und diesen Rachefeldzug vorzieht.
Was hat es denn für einen Grund, glaubst du, dass die vom Aussehen her, beziehungsweise vom Auftreten und auch von dem, wie sie uns kommen, ja, so verändert worden sind? Die Ellie war beispielsweise im Game normschön, um es mal so zu formulieren. Das ist sie hier nicht. Ja.
Ich kann es jetzt auch nicht abschließend beantworten, natürlich. Ich finde die Ellie von ihrem Ausdruck her, von ihrer Physis, die hat ja durchaus auch ein gewisses Kindchenschema. Je nachdem, wie sie aufgenommen wird, hat sie auch so scheinbar große Augen und sowas sehr Kindliches. Dann kann sie aber auch recht, das ist eine schauspielerische Leistung, also das Acting sozusagen, wie sie sich bewegt und so weiter und wie sie sich anzieht, ist natürlich dann eher ein bisschen maskulinisiert oder buschikosa gezeichnet. In der Dynamik mit der Dina hat ja die Dina, würde ich sagen, tendenziell eher den weiblichen Part und sie vielleicht dann eher den männlicheren, also wenn man jetzt so vom klassischen Rollenverständnis ausgeht und jetzt nicht vom Geschlecht, so biologischen. Also um das vielleicht auch überzeugender zu machen, also diese Aufteilung in der Beziehung sozusagen, die sich so irgendwie andeutet oder so herauszukristallisieren scheint. Aber vielleicht wäre es fast interessanter geworden, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man das eben in der Norm schön gemacht hätte. Vielleicht haben sie gedacht, dass es so überzeugender ist, diese Härte zu inszenieren. Und
aber ist es nicht auch interessant, dass man ein bisschen mit diesen Klischees bricht, die das Videogaming ja schon sehr beeinflussen? Also die Darstellung von Frauen in Games ist ja irgendwie sehr klischeehaft und dass man mit dem ein bisschen brechen will und andere Publikumsgruppen aufmachen will, dass sich nicht das nur an, weil nicht Teenage-Jungs richtet.
Ich denke auch, also es wimmelt ja in Serien und in Filmen von Normschönheiten. Ja. Die spielentscheidend sind, die Hauptdarstellerinnen sind. Ja, ja. Und da hat man jetzt eben sozusagen eine Hauptfigur, die dem nicht entspricht. Das ist, denke ich, grundsätzlich einmal schon positiv zu bewerten. Ja. Ganz egal, wie sie jetzt auftritt, ob die Figur jetzt, so wie du sagst, moralisch einiges zu wünschen lässt.
Ja, klar. Also ich finde sie überzeugend, so wie sie ist. Und auch diese zärtlichen Anteile, die kommen ja dann immer wieder durch und die sind ja dann auch überzeugend. Also es, ja, die ist nicht normschön, aber das ist ja jetzt auch keine total burschikose, ja, das meine ich halt. Also je nachdem, wie sie dann auch aufgenommen wird, dann hat sie ja dieses Kindliche und auch Feminine und so weiter. Insofern finde ich die Wahl eigentlich ganz gut. So, und verstehe auch den Aufschrei, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Und das Review-Bombing zeigt ja, dass es da ein Problem gibt, weil ich stelle jetzt mal die These auf, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte es kein Review-Bombing gegeben. Also da ist ja ein Teil der Community anscheinend hat ein Problem damit, wenn Frauen nicht so schön dargestellt werden.
Es ist natürlich jetzt auch mal interessant, wer dieses Review-Bombing dann vom Zaun gebrochen hat, ob das jetzt männliche Spieler waren, die jetzt die Figur im Game einfach sexy finden und die Ellie in der Serie dann nicht mehr oder vielleicht auch Frauen oder weibliche Gamerinnen, die sich dann mit der Ellie im Game dann so identifiziert haben und mit der jetzt nicht mehr. Also so.
Die normschönen Gamerinnen, die ihre Identifikationsfläche verloren.
Kommen nicht mehr vor.
Keine Ahnung. Ja, also das wäre jetzt vielleicht nochmal interessant, was da genau...
Ich vermute jetzt mal rein so ins Blaue geraten, eher das Ersteres zutrifft, deine erstere Wahrscheinlichkeit, aber wir können es nur vermuten.
Und für alle, die sich für Review-Bombing interessieren, gibt es auch eine eigene Folge von Serienreif dazu, zum Thema Star Wars Acolyte.
Aber wo die Serie etwas weiter erzählen würde oder vorantreiben würde im Genre des Zombie-Genres, hast du da was entdeckt?
Naja, ich finde diese Geschichte mit diesen Pilzen und so und wie das inszeniert ist, finde ich schon ganz spannend, weil ich finde es echt extrem eklig.
Ja.
Also, kam mir jetzt nicht so vor, aber wenn diese, wie nennt man das denn da, diese Sporen sich dann irgendwie auch so in die Atemwege also durch die Nase und in den Mund rein bewegen, so langsam, das hat mich schon gepackt, so wirklich auf so einer affektiven und körperlichen Ebene vor allem auch. Das fand ich dann schon stark und eben, dass es diese viel stärkere Verlinkung zur Realität gibt mit diesen zombifizierten Ameisen, ja, mit diesem Pilz, der dann diese Ameisen befällt. Und als Vorstellung, das fand ich schon stark, das ist jetzt vielleicht eher ein Detail. Ansonsten, wie gesagt, finde ich eher diese psychologischen Sachen, auch das moralische Dilemmata und mit Rachsucht und Vergebung und so weiter, also wie die Serie einen da verstrickt, das finde ich stark. Ansonsten finde ich, wie gesagt, dieses am Anfang Roadmovie und dann ist es dann eher Jackson und dann diese gesellschaftlichen Strukturen, diese Gemeinschaften, die sich da bilden. Man kann ja gut auch Gesellschaftsformen über dieses Zombie-Format so nochmal diskutieren. Walking Dead habe ich ja schon erwähnt. Da gibt es dann den Diktator zum Beispiel, ja, diktatorische Regime oder so, dann versuchen demokratische Regime und wenn ja, wie macht man das? Also wie werden solche Konflikte ausgehandelt? Dafür eignet sich das Format, glaube ich, nach wie vor einfach gut. Auch das macht die Serie ganz gut, aber sie hat, glaube ich, hier nochmal einen anderen Fokus. Das Thema Patchwork-Familie ist natürlich auch schon ein Thema und ein recht aktuelles, denke ich. Bei The Walking Dead deutet sich das, glaube ich, auch so ein bisschen an, aber nicht so explizit.
Und wie wird es weitergehen?
Naja, jetzt kann man halt gucken, wie Abby die Geschichte erzählt, denke ich. Und da bin ich gespannt, ob sie ja, mich, die Zuschauerin, da abholen und diese Figur irgendwie spannend machen, dass man dann auch bei der bleiben will. Weil wie gesagt, den Einstieg fand ich jetzt nicht so prickelnd mit ihr.
Okay.
Ja, wir bleiben gespannt und haben jetzt schon Angst vor der dritten Staffel, ich zumindest.
Wann soll die eigentlich erscheinen? Gibt es da schon eine Ankündigungsdatum?
Nee. Also das wird natürlich nicht vor 2026 sein, vielleicht sogar 2027.
Hey, ich finde das schade, die lassen sich sehr viel Zeit und ich hatte schon echt Probleme, ich musste dann noch ein paar Sachen rekapitulieren, was in der ersten Staffel passiert ist. Die Riley zum Beispiel hatte ich auch ganz vergessen, aber gut.
Ja, man kann sich dann den Podcast anhören wieder.
Ja, stimmt.
Gute Gelegenheit. Genau.
Ja, vielen Dank, Raed.
Ja, gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Und auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Antonia, Arbeiterraut an den Reglern und euch nochmal fürs Zuhören. Frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.
Ciao.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.